Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wir sind zurück und Michel berichtet aus America, allen möglichen Eisenhaufen dort, und ich habe auch einiges erlebt, was mich an die Grenzen der Legalität gebracht hat. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Unglaublich, aber wahr. Wir sind, Jan, wie lange waren wir jetzt weg? 4 Wochen? Wir sind auf jeden Fall zurück. Es ist wieder Gasgeflüsterzeit und mein Lieblings-Co-Host ist tatsächlich in dieser Zeit erschreckend gealtert. Er schrieb nämlich kurz bevor wir hier loslegten noch was von Kreislaufproblemen und Wetterfühligkeit. Und da musste ich so ein bisschen an meinen Opa denken. Und mit dieser überraschenden Information gebe ich doch direkt an Jan weiter. Jan, wie geht's dir? Wie ist das mit dem Kreislauf?
Hallo Michel.
Schwitzt du noch wie Hulle?
Was ist los? Mir trieft's aus allen Löchern. Schön, dass du diese Einstiegsfrage stellst, dann aber doch erstmal wieder weiter redest. Also offensichtlich dein Redepensum in deiner Urlaubszeit und in der Sommerpause auch nicht erschöpft, hier wieder da. Ich freue mich sehr. Wir sind zurück und tatsächlich hatte ich überhaupt keinen Plan, wie lange wir jetzt eigentlich Pause gemacht haben. Und wenn ich jetzt schaue, und das habe ich parallel gemacht, ist unsere letzte Folge veröffentlicht worden am 25. Juni. Das ist witzig, weil heute ist der 25. Juli, an dem wir aufnehmen. Die Veröffentlichung kommt dann aber am 30. Juli, nicht Juno, Juli. Das heißt, ja, knapp 4 Wochen, 5 Wochen irgendwie um den Dreh. Es fühlt sich aber an, als wäre es gestern gewesen. So fern und doch so nah warst du mir die ganze Zeit. Wobei, ich habe erstaunlich wenig gehört. Du warst nämlich in den USA, Estados Unidos, die Vereinigten Staaten von Amerika. Wie war's? Bist du zurück aus America? Hast du 3 Pumpguns im Gepäck und fährst jetzt nur noch Chopper? Oder wie muss man sich deine Abstinenz von diesem Podcast, von unserem Lieblingsstammtisch vorstellen?
Ja, tatsächlich ist diese Abstinenz zwangsläufig und auch so ein bisschen ungewollt passiert, denn wir hatten ja unsere Ausfahrt und da gab es ja auch diese tolle Gasgeflüster-Ausfahrtsgruppe, die, seitdem wir sie ins Leben gerufen haben, ja nur so vor Leben sprudelt und unsere Teilnehmenden auch immer noch regelmäßig ihre Events und Ausfahrten und Situationen teilen. Und das hätte ich tatsächlich aus den USA auch sehr gern gemacht. Allerdings muss ich sagen, im Nordwesten, in der Ecke, in der wir da unterwegs waren, war überraschend häufig wenig Handyempfang. Und wir haben auch Zeit in den Nationalparks verbracht. Wir waren unter anderem, ich glaube, 5 Tage im Yellowstone, 4 Tage im Yellowstone und 3 Tage im Glacier Nationalpark. Und da gibt's einfach gar kein Telefon, gar kein Internet und du bist wirklich von der Außenwelt abgeschnitten. Selbst diese Campingplätze oder auch diese Touri-Informationen und sowas haben kein WLAN. So, ne? Also du kriegst bis auf eine Situation gab es keine Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich auch gar keine Möglichkeiten hatte, mich irgendwie da zu melden oder irgendwie mal Eindrücke zu schildern. Was aber auch irgendwie ganz cool war, weil man wirklich mal so runtergefahren hat. Aber wir haben im Vorgespräch schon über AI und ChatGPT unter anderem gesprochen. Und ich habe das Gefühl, in den 4 Wochen, in denen ich jetzt da unterwegs war, ist ein halbes Jahr vergangen oder ein Jahr. Also die Entwicklung geht ja so rasend schnell. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Bevor ich nämlich weiter von den USA erzähle, ganz kurze Frage oder eine richtige Frage an dich. Wie hast du denn eigentlich die letzten 4 Wochen verbracht? Ich hatte ja auch gar keine Möglichkeit, Informationen von dir irgendwie anzufragen. Was war denn da los bei dir?
Ja, ich muss auch nochmal mit deiner Eingangsfrage, die ich gar nicht beantwortet habe, kurz aufräumen. Während du nämlich sehr erholt aussiehst, das kann man schon sagen, finde ich schon hart, dass ich so gealtert bin. Ja, meine Haare sind mal wieder wild. Die 3, die ich noch auf dem Kopf habe. Eigentlich habe ich viel Sport gemacht, aber nichts Großartiges erlebt. Und heute war einfach, das Wetter, das ist ja für uns alle sehr anstrengend. Diese Woche, ich weiß nicht, wie es im Rest der Republik ist, viel Gewitter, Wetterumschwung, nachdem es lange heiß war. Das macht mein Körper dann vielleicht auch nicht mehr mit. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade vor der Aufnahme ein bisschen Sport gemacht und danach ging es mir irgendwie nicht so gut. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren. Also eigentlich geht es mir da soweit ganz gut. Wie gesagt, ich habe dich vermisst. Aber ja, kein Plan. Was wolltest du gerade von mir wissen?
Ja, also Ich habe ja gerade von meinem Opa gesprochen, nachdem es hier irgendwie so um Kreislaufbeschwerden ging und der war gegen Ende dann auch so ein bisschen vergesslich und naja, fast dement. Das ist jetzt auch das, was sich bei Jan gerade geäußert hat und gezeigt hat. Ich hatte nämlich gefragt, was du in diesen 4 Wochen so alles getrieben hast, in denen ich kein Internet hatte, um mich bei dir zu melden und einfach mal nach dem Wertenbefinden zu fragen, was ja, wie mir gerade scheint, nicht unerheblich ist, wenn das bei dir physisch so auf und ab geht, allein wenn der Wetterumschwung eintritt.
Ja, du, es ist eine bewegte Zeit. Aber tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein, während ich zuerst ja gesagt habe, ist irgendwie nicht viel passiert. Ich war auch Motorradfahren und da habe ich Anekdoten zu erzählen, noch und nöcher. Das ist nur so kracht. Und es sind auch wieder Aufreger dabei. So viel vorab, es sind Aufreger in dieser Folge zu erwarten. Wer hätte es anders gedacht? 4 Wochen ohne Aufreger wäre auch komisch. Sowohl im 2-Rädrigen-Bereich als auch im 4-Rädrigen-Bereich meinerseits. Aber jetzt möchte ich doch auch nochmal meine Eingangsfrage wiederholen. Tut mir leid für alle, die jetzt gedacht haben, nach dieser Sommerpause kommen wir strukturiert und klar wieder. Diese Erwartung müssen wir ganz klar enttäuschen. So, Wort- und Satzfehler sind weiterhin da, genauso wie die fehlende Struktur. Du hast meine Frage nämlich nicht beantwortet. Wie chopperig warst du da in den USA unterwegs? Was ist passiert?
Ja, also ich tue mich sehr, sehr schwer, diese USA-Reise in wenige Worte zu fassen oder davon zu erzählen. Das ist mir jetzt in den letzten Tagen auch schon aufgefallen. Ich war ja das erste Mal da und die Eindrücke waren tatsächlich so vielfältig und so überwältigend, dass ich in der Regel gar nicht weiß, wo ich anfangen soll,
Fokussiere dich auf Motorrad.
Ich wollte sagen, der große Vorteil bei uns ist ja, wir wollen ja über Mobilität im Allgemeinen und Motorrad im Speziellen reden. Und da sind mir tatsächlich ein paar Dinge wirklich aufgefallen. Denn die USA hat wirklich viel weniger Motorraderfahrung mit sich gebracht, als ich gedacht habe, als ich erwartet habe. Wir sind nach Denver geflogen, Colorado. Dann sind wir durch Wyoming und Montana gefahren Richtung Seattle. So Washington, also alles so sehr, sehr nordwestlich. Und es macht dort auch so ein bisschen Sinn, weil die Landschaft ist sehr, sehr weit. Es gibt wenige Straßen. Die Straßen sind dort einfach abgrundtief schlecht. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Echt? Genauso wie diese Internetsituation teilweise.
Ja.
Und es liegt aber auch daran, dass die Länder oder die Staaten da sehr, sehr dünn besiedelt sind. Also Montana zum Beispiel, ein Tick größer als Deutschland flächenmäßig, aber nur eine gute 1 Million Einwohner. Wyoming minimal kleiner, ich weiß nicht, 20% kleiner als Deutschland und nur knapp 600.000 Einwohner. Also du fährst da quasi in der Gegend rum und du triffst niemanden. Es ist alles super weitläufig und es gibt halt auch keine Autobahn oder sowas. Und die Straßen, die da sind, wie gesagt, Belag super schlecht und die gehen halt einfach auch wirklich 15, 20 Kilometer einfach nur schnurgeradeaus. Du hast mal so einen Hügel so ein bisschen dazwischen, aber es geht einfach immer nur geradeaus. Und das ist jetzt natürlich nicht so mega Motorradrevier, bis auf für Harley-Fahrer und Harley-Fahrerin, die hast du nämlich tatsächlich da doch immer mal wieder gesehen. Wir waren auch um den 4. Juli da unten, ne? Und da war halt einfach Murica des Todes am Start, ne? Die Leute klassisch hier Satteltaschen, natürlich kein Helm, keine Schutzkleidung.
Das ist keine Helmpflicht, gell?
Keine Helmpflicht so, ne? Das und dafür aber lässig eine amerikanische Flagge so um den Kopf gebunden oder halt irgendwie so eine Kurzarmweste oder so eine Weste ohne Arme, ne? Irgendwie mit Murica aufnähern
Murica.
Und dies Murica, ne? Musik läuft und dann die Muricalina quasi hinten drauf. Also das war schon sehr, sehr witzig. Allerdings halt überhaupt gar nicht mein Motorraderlebnis. Aber ich hatte eine Situation tatsächlich mit so einer größeren Harley Reisegruppe, wo ich einfach gedacht habe, lebensgefährlicher mal. Ich habe ja gerade erwähnt, die Straßen ultra schlecht und in der Regel waren wir tatsächlich auf so, Bundesstraßen jetzt unterwegs. Ne? Und die ein oder andere Interstate hatte dann aber tatsächlich so einen Autobahncharakter. Das heißt, 2 Spuren, Mitte irgendwie baulich getrennt, dann wieder 2 Spuren und du hast halt einfach 2 Spuren für eine Richtung gehabt. Und wir sind halt unterwegs, wir waren ja mit dem Wohnmobil unterwegs und dann fährst du ja eh nicht so richtig und da kannst du ja nicht schnell fahren damit. Wobei das auch wieder relativ ist in den USA. Und es kam halt dann eine größere Harley-Gruppe. Also es waren bestimmt 12 Leute. So, ne?
Mhm.
Und die sind im Formationsflug gefahren. Und ich habe die dann halt im Spiegel gesehen, habe gedacht, hey, krass, da kommen halt die Motorradfahrer, ne? Und als die dann bei mir auf der Höhe waren und das Auto unser Camper geholt haben, da ist mir dann aufgefallen, die sind halt wirklich so im Abstand von, weiß nicht, einem Meter oder anderthalb gefahren, auch nicht versetzt, sondern wirklich links, rechts einer, ne? Mhm. Und dann ein Meter Abstand nach vorne und quasi ein Meter Abstand nach links. Und einer vorne weg und dann hinterher. Und was halt auch ist, ne, die dort fahren ja quasi alle gleich schnell. Und auch die LKWs, also gerade bei der Interstate, da kannst du halt dann auch immer, also ich, 80 oder 85 Meilen fahren, was ja dann doch 130, 140 ist so, ne? Und die LKWs, ne, diese riesigen Teile, fahren ja auch so schnell. Da gibt's ja keine Geschwindigkeit, also gefühlt keine Geschwindigkeitsbeschränkung für LKWs, ne? Mhm. Und dann eben, wie gesagt, teilweise Schlaglöcher, Meteoritenkrater groß, ne? Also ich habe echt gedacht, wenn du hier mit dem Supersportler oder so unterwegs bist oder mit einem normalen Auto, ne, dir schlägst halt einfach, dir schüttelst die Plomben raus.
Also
ne?
Da wollte ich aber gerade mal einhaken. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Harleys dafür bekannt sind, das komfortabelste Fahrwerk zu haben, oder? Also ich meine, du hast ja jetzt hier die Job-Erfahrung gemacht und bei allen Rant, den ich in den letzten Folgen mal angebracht habe, ja, ist ja so, es sind auch Motorradfahrende, alles gut. Und da muss man ja auch mal Respekt zollen. Also wenn du dann mit solchen Metallklötzen darüber fährst und dann kommt so ein Schlagloch, also ich meine, ich bin es ja noch nie gefahren, aber von der Geometrie alleine her, ja, hast du ja das Vorderrad ungefähr so 4 Meter vor dir. Vor allem, wenn du diese klassischen America-Bikes dann hast. Der Lenker ist ungefähr so 1,5 Meter überhalb deines Kopfes. Das heißt, das Schlagloch, das nimmst du vielleicht gar nicht so mit. Das nimmst du als Wackler in deinen Händen wahr, würde ich mir jetzt so vorstellen. Also sitzt da wie so ein Affe, der an der Liane runterhängt, so gefühlt. Und dann sind ja aber hinten diese extrem fetten, aber flachen Reifen jetzt bei so einem, wie soll man sagen, so ein Klischeebild, das ich jetzt gerade im Auge habe.
Ja,
ne?
Ja, ja.
So 240er Reifen oder sowas hinten, ultra breit, dann sind die ja immer recht flach und gar nicht so rund. Haben wir jetzt auch nicht den krassen Querschnitt, oder wie nennt man das, diese Höhe vom Reifen? Doch, ist der Querschnitt, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, das heißt, da ist ja auch nicht viel Dämpfung drin. Und dann, so wie die ausschauen, haben die jetzt auch nicht die krassen Federbeine bzw. Stoßdämpfer. Also stelle ich es mir so vor, der hängt da also wie der Affe, dann wackeln einmal kurz die Hände und dann gibt es so richtig mit Anlauf so den Tritt voll in den Enddarm bis hoch an die Halswirbelsäule.
Ja, das ist natürlich wieder die Art und Weise, wie Jan sich die Welt zurechtmalt und vorstellt. Ganz so war es tatsächlich nicht, denn die Harley-Fahrenden, die uns da begegnet sind, also es waren tatsächlich auch überraschend viele Frauen, die selber gefahren sind, die hatten tatsächlich eher so diese touristischen Harleys, ne? So wie so eine E-Glide, ne? Also die halt vorne auch so ein bisschen Verkleidung haben, ne? Oder ein ordentliches Windschild vorne dran, der Lenker nicht so hoch, wie du dir das vorstellst. Warte mal, genau, also Elektra-Glide, E-Glide, das ist so ein Standardmodell gewesen. Dann gibt's ja noch diese, die...
Hast du da mal die Livewire oder wie sie heißt gesehen? Die Elektro-Harley?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Was ich gesehen habe, sind Zeros in Colorado. Und dann aber quasi im Wilden Westen, das ist ja wirklich Cowboyland, ne?
Ja.
Da hast du dann wirklich nur klassische Harley-Modelle. Und halt nicht diese, so wie du es jetzt beschrieben hast, so diese Easy Rider Umbauten, ne, ja. Habe ich tatsächlich auch mal einen gesehen, ne, der halt quasi die Arme so hat, dass er einfach, selbst wenn er ultra schwitzt, sich immer die Achseln trocken füllt und so, ne, mit dem Fahrtwind. sowas habe ich tatsächlich nur einmal gesehen. Aber ich muss ja noch ganz kurz auf diese Geschichte hinaus, ne? Die sind halt einfach gefahren, 1 Meter Abstand links, 1 Meter Abstand nach vorne.
Ja, hast du nicht mal angehalten?
Diese riesigen Schlaglöcher.
Wir haben noch mal eine Folge gemacht zum Thema, wie fahre ich richtig in der Gruppe. Vielleicht sollten wir noch mal Jace Geflüster in der English Version rausbringen und sagen, hey Mates in the USA und denen mal sagen, wie man Gruppenfahrten macht.
Also diese Gruppe sah halt eher so aus, als würde da nicht viel verbal diskutiert, sondern eventuell körperliche Tatsachen dann entscheidend im Rahmen einer Diskussion oder eines Gesprächs. Also es waren eher so
schlagende Argumente.
Ledernacken, genau, mit schlagenden Argumenten. Ja. Aber was ich tatsächlich sagen wollte, wenn halt da der Erste auf die Schnauze fällt, ne, oder gefallen wäre und irgendwie in so einem Pothole versunken oder verschwunden oder was auch immer, sich die Felge ruiniert und dann auf die Schnauze gelegt, der hätte halt einfach die gesamte Gruppe abgeräumt, ne?
Ja,
weil halt einfach niemand die Gelegenheit gehabt hätte, da zu reagieren. So,
das,
ne?
Das ist einer für alle für ein Ding.
Ja, 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 also mit uns bis in den Straßengraben, so, ne?
Ja.
Das war so.
Naja, wie du das beschreibst, meteoritentiefe Krater da drin. Das heißt, die ersten zwei fallen halt direkt gebeutelt rein und dadurch füllen die das Loch wieder auf und der Rest kann einfach gerade weiterfahren.
Der Rest kann einfach drüber bügeln.
Ja, ist solidarisch.
So, wenn es gut läuft, lief es so oder wäre es so gelaufen. Aber das ist so, ist einer dieser Eindrücke gewesen. Und was da tatsächlich auch noch dazu kam, ne, also Schutzleitung ist ja das eine, aber Schutzleitung bedeutet ja nicht nur Schutz im Fall eines Unfalls, sondern auch Wetterschutz natürlich, ne? Und vor allen Dingen auf der Fahrt in den Yellowstone Nationalpark, und du fährst da ja, das ist ja 2.500 Meter hoch, ne? Also du kommst da an, Colorado, Denver nennt sich die Mile High City, die 38. Stufe. Nee, doch, in der 38. Stufe ist es tatsächlich, vom Kapitol in Denver. Denver, ne, Staatshauptstadt, ist quasi eine Plakette eingelassen. Stimmt nicht, es ist nicht die 38. Stufe, es war die 15., das hat sich so ein bisschen verändert. Auf jeden Fall ist eine Plakette eingelassen, weil diese Stufe genau eine Meile über dem Meeresspiegel ist. Das heißt, was sind das, 1600 irgendwas, 1500 Meter, was ist die amerikanische Meile, wie hoch ist die? Ich weiß es nicht genau. Also irgendwas, du bist auf jeden Fall so weit über 1500 Meter Höhe und dann geht's ja noch höher hinaus.
Ey, warte mal, da kommt mir doch was. Warst ja, du was dann denn? Auch auf Pikes Peak? Das ist doch dann in der Nähe von Denver.
Das ist da ganz in der Nähe, aber am Pikes Peak war ich tatsächlich leider nicht.
Also, aber das ist, Kenner wissen, das ist dieser Berg oder der Höhepunkt, wo es auch einmal im Jahr das Pikes Peak Hill Climb Race gibt. Ich glaube, da machen sie knapp 4000 Höhenmeter.
Race to the Clouds.
Tilo Günther, auch Gast hier bei uns mal im Podcast, hat dieses Rennen mal bestritten für die Firma Wunderlich. Walter Röhrl, damals legendär, irgendeinen Rekord aufgestellt, mit seinem Auto da hochgeballert. Vor 2 oder 3 Jahren der Ducati-Fahrer mit der Street Fighter, bevor sie rauskam, leider tödlich verunglückt. Ein wildes Rennen, das irgendwie immer nur so in so 20 Minuten Zeitfenstern gefühlt stattfinden kann, weil dann ist die Straße wieder offen für den Verkehr, der da hochfährt. Auf jeden Fall sehenswert. Gibt es diverse Videos auf YouTube. Michel war nicht da. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber sonst komme ich ja auch.
Genau, also ich hatte das natürlich auf dem Schirm, aber es lag halt einfach nicht auf unserer Route. Wir haben aber dafür andere Pässe quasi in einer ähnlichen Höhe gefahren. Wie gesagt, du bist da ja einfach, also knapp 3000 Meter sind da ja nichts sozusagen, ne, wenn du da in der Gegend rumfährst. Und jetzt komme ich nämlich auch wieder zum Punkt, ne? Dann, wenn du da unterwegs bist, ne, dann wird es halt auch mal relativ schnell kühl. Und wenn es dann regnet, ne, dann ist das halt auch so ein alpidisches, ne, so ein Alpengewitter, ne? Dann ändert sich das Wetter halt einfach sehr, sehr schnell. Und dann regnet das einfach, und wenn es gewittert, so richtig fette Tropfen, ne? Also nicht so Landregen wie bei uns, sondern wirklich so, die kriegst die Dinger ab und es klatscht halt einfach richtig so, ne? Schmerzhaft, ne? Und dann siehst du halt auch, ne, wir sind dann unterwegs gewesen und dann die halbnackten Harley-Fahrer, ne, weil Helm brauchst du nicht und Wetter und so auch nicht, ne, und nur Kurzarm, ne, und sie siehst du dann, wie sie da halt versucht haben, sich hinter ihrer kleinen Lampenmaske zu verstecken, um irgendwie so ein bisschen Windschutz zu bekommen, die Uschi hinten drauf, halt aber die Friese halt voll im Wind, so, ne, das war halt, ist dann halt so die Kehrseite der Freiheit zu fahren und zu tun und zu lassen, was man so will. Das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Und was mir tatsächlich auch begegnet ist, das ist dieses klassische, du kennst diese Drag-Style-Bikes, ne, die so tiefer gelegte Supersportler mit so einer ultralangen Schwinge.
Ja.
So, weil, ne, ich habe ja erzählt, ne, du hast dort, also gerade so, Montana ist ein bisschen anders, da hast du dann ja schon sehr, sehr viel weite Bereiche, die halt in die Rocky Mountains reinreichen und so. Und Wyoming, aber da hast du halt wirklich weite Bereiche, wo es halt einfach, naja, vielleicht so ein bisschen hügelig ist, aber eigentlich keine Motorradstrecken gibt, ne? Und die wenigen Motorradfahrer, die dort fahren, die haben halt quasi auch alle, wie sagt man so schön, Chicken Stripe links und rechts, ne? Also Angstrand, ne? Und wenn sie dann eben ein sportliches Motorrad haben, dann ist das in der Regel so ein Dragbike, ne? Also das, was halt wirklich dafür ausgelegt ist, schnell geradeaus zu fahren, aber mehr halt auch in Anführungsstrichen nicht. So, ne? Das war auch noch so ein, ich sag mal, Highlight, weil ich das vorher halt auch noch, in Deutschland hat das ja niemand, ne? Das hatte ich auch noch nie gesehen. Und was halt auch ist, die können ja machen, was sie wollen, ne? Und alle Motorräder haben gefühlt einen offenen Auspuff, so, ne? Also wir haben teilweise da irgendwie am Ortsrand auf dem Campingplatz übernachtet, ne? Und du hast halt gefühlt die halbe Nacht irgendwie 3 Meilen entfernt irgendwie auf dem Poster Strip, wie die Leute da hoch und runter geballert sind, weil halt einfach, ja, gefühlt kein Endtopf wäre auch nicht lauter gewesen, so, ne? Also es war teilweise echt absurd. Und grundsätzlich aber, wie gesagt, überraschend, wie wenig Motorräder ich gesehen habe.
Also aber das, was in du gesehen Gänze. Hast, waren dann also schon überwiegend Harley, kann man das so sagen?
90%. Krass. Tatsächlich. Sag mal, ja. 85, sag mal 85. Aber das ist halt, das spiegelt sich so grundsätzlich in diesem Automobilspektrum oder im Mobilitätsspektrum wieder. Montana, Wyoming, die Länder, die wir halt großteils durchfahren haben und auch teilweise von Washington, es ist einfach sehr ländlich und du findest dort halt einfach auch nur diese riesigen Pickups, ne? Diese riesigen Trucks, ja. Teilweise mit Zwillingsbereifung hinten, ne? Die werden ja tatsächlich auch für alles genutzt. Da gab es keine normalen Autos, ne? Und auch wir sind ja viel auf Campingplätzen unterwegs gewesen, dort findest du auch keine normalen Wohnmobile, so, ne? Dort ist halt alles riesig. Wir hatten, unser Wohnmobil war 8 Meter lang, ne? Also über 23 Fuß, ne? Das ist für deutsche Verhältnisse riesig. Und schön, wir hatten
8-Zylinder-Motor.
Ja, natürlich, ja. Ne? Und wir hatten aber in der Regel das kleinste Wohnmobil auf dem Parkplatz, ne? Die haben halt teilweise, das ist halt einfach so absurd, ne? Die haben halt teilweise Wohnmobile in Busgröße. Also, ne, so Reisebusgröße, ne, das ist nicht untypisch. Und diese Trucks, ne, von denen ich gerade erzählt habe, die werden teilweise auch genutzt, um Trailer, also so Wohnanhänger zu ziehen. Und die wiederum haben aber auch, wie soll ich sagen, das ist wie ein Sattelschlepper, ne? Komplett riesig, ultra breit, die Dinger noch an der Seite links und rechts ausfahrbar. Und dann, und das ist halt das Geilste, ne, die fahren halt entweder mit diesem riesigen Reisebus, Wohnmobil rum, wo eben auch was ausfahrbar ist, ne? Oder mit diesem riesigen Truck plus diesem Sattelschlepper hinten dran. Und dann hängt in der Regel noch ein Auto hinten dran, mit dem sie dann halt quasi rumfahren können, wenn sie dann auf dem Campingplatz angekommen sind, ne? Und das sind dann halt in der Regel auch in diesem ländlichen Raum irgendwie hat das so SUV-Charakter, ne? Also du hast diesen 7 Meter langen, also 6 bis 7 Meter langen Truck vorne, dann hast du ein Auflieger, Wohnmobilauflieger, der halt auch nochmal 15 Meter lang ist und dann hängt hinten dran gefühlt nochmal ein, ich sag mal, BMW X5. Es sind natürlich keine BMW X5, aber so in dieser Größe, was dann aber in dem Gesamtkonstrukt schon wie ein Kleinwagen rüberkommt, ne? Also wenn du da unterwegs bist, du siehst ein Audi Q7 oder so, ne? Das wirkt halt einfach wie ein kleines Auto, ne? Weil halt alles andere so gigantisch ist, ne? Das war völlig absurd. Völlig absurd.
Wild. Das heißt aber, diese typischen Reisemotorradfahrende, die ja bei uns hier in Deutschland oder ich würde mal sagen so Mitteleuropa den überwiegenden Teil darstellen, gibt es da eigentlich gar nicht. Und wenn ich das so raushöre, ist es dann schon immer ein spezieller Schlagmensch. Entweder die Outlaws so klischee-mäßig auf ihren Harleys oder die Leute mit den Dragster-Motorrädern mit Auspuff ohne jegliche Lärmreduktion, sprich also eine ganz spezifischer Schlagmensch, jetzt in diesem Ausschnitt, den du gesehen hast, natürlich wollen wir nicht pauschal genau. Für die ganzen USA irgendwie was darstellen.
Wichtiger Punkt.
Aber schon ganz anders als das, was wir hier in unserer Region kennen, korrekt.
Genau, also und das wollte ich jetzt tatsächlich, oder muss ich tatsächlich noch hinterher schicken, das betrifft sowohl die Autos als auch die Motorräder. Je weiter du nach Westen kommst, ne, wie gesagt, das ist ja Da wohnt ja niemand, ne? Das ist ja wirklich Einöde, ne? Landschaftlich alles super cool, super toll und wir springen dir halt ständig die Rehe vors Auto oder irgendwelche Hirsche oder wir sind auch durch die Gegend gefahren und dann, krass, da steht ein Elch am Straßenrand so, ne? Also wirklich spektakulär und das ist der Tatsache einfach geschuldet, dass das so dünn besiedelt ist, ne? Und einfach auch die Infrastruktur jetzt keinen Spaß bringt, sich da zu bewegen, ne? Und halt teilweise auch die Landschaft, die ist cool, wenn du so im Wohnmobil unterwegs bist, aber es wiederholt sich halt einfach auch viel, also überhaupt gar kein Motorradrevier. Und je weiter du aber nach Westen kommst, ne, je europäischer wird dann quasi wieder die Infrastruktur, die Städte, Seattle zum Beispiel, war dann super, super divers, super europäisch so vom Eindruck und auch die Fahrzeuge sind dann wieder eine ganz andere Hausnummer, ne? Da hast du dann wirklich auch wieder Kleinwagen und so. Das findest du in diesen Cowboy-Staaten gibt's das tatsächlich einfach nicht. Und was eben auf dieser Fahrt dahin dann auch aufgefallen ist, da siehst du dann eben tatsächlich schon mal eine KTM Adventure. Viele BMWs tatsächlich, BMW GS in unterschiedlichsten Ausprägungen. Also viel in Anführungsstrichen, die sind jetzt nicht die sind überrepräsentiert, obwohl du trotzdem relativ wenig Motorräder dort noch siehst. Aber da geht's dann schon so in diese Richtung, wo du siehst, hey, die Leute haben dann eben auch ein Textilkombi an und irgendwie die Satteltaschen irgendwie dran, also beziehungsweise die Gepäcktaschen halt, ne, und sehen halt einfach aus wie wirklich Weitreisende. Und wie ich habe tatsächlich auch jemanden getroffen aus, also getroffen im Sinne von gesehen, der mit dem Motorrad aus Spanien dahin gefahren war.
Ah, was?
Ja, und du hast, also der hat ja dann auch seine Gepäcktaschen dann irgendwie 1 Million Aufkleber hier, keine Ahnung, Gibraltar und da irgendwie Afrika und hast nicht gesehen, irgendwie Seidenstraße, was auch immer. Der hat halt tatsächlich da mit dem Bike gefühlt die halbe Welt schon 3-mal bereist und der ist dann eben da auch in Seattle in der Gegend rumgefahren. Aber tatsächlich grundsätzlich die Motorrad-Eindrücke überraschenderweise sehr, sehr überschaubar. Und ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich auch mit niemandem austauschen können, so dass ich jetzt irgendwie mal, wie soll ich, irgendwelche Motorrad-Anekdoten aus den USA mal gehört hätte. Das gab es tatsächlich leider nicht.
Merkt man kaum.
Ach ja, naja. Also die Eindrücke haben auch einfach gereicht, glaube ich, so ein bisschen. Aber wie gesagt, wir haben einfach sehr viel Zeit dann auf dem Campingplatz verbracht und waren auch wandern. Das heißt, meine tatsächlichen Motorrad-Erfahrungen sind damit auch sozusagen abgeschlossen. Und die waren ja auch sehr passiv. Und du hast aber ja schon angedeutet, dass nicht nur du Motorrad gefahren bist, sondern auch der Rant sehr groß war. Du dich über Dinge aufgeregt hast, ne? Und hier jetzt auf jeden Fall deine Zweirad-Erfahrung, Hassgeschichten unbedingt zum Besten geben muss, da bin ich irgendwie sehr gespannt drauf. Weil ich bin auf Entzug, ich saß jetzt tatsächlich seit unserer Ausfahrt nicht mehr auf dem Motorrad.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour, mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Ja, habe ich geändert. Guten Vorsatz gehabt. Und auch, ich habe ja gesagt zu der Ausfahrt, jetzt beginnt meine Zeit, jetzt steht einiges bevor. Hier bin ich übrigens auch nebenher schon immer, ich mache mal das Geräusch.
Ja, wer errät, was es ist. Ah, das Enduro-Training für, ja, ich sehe es ja, ich darf es ja gar nicht sagen.
Also ich habe so ein Ding in der Hand, wie nennt man denn das? So ein Handgelenksmuskeltrainer oder sowas, klingt jetzt irgendwie pervers.
Ja, Unterarmmuskulatur ist das, ja.
Ja, genau, also so ein Ding, das man zusammendrückt quasi, um das Kuppeln auch, also es nutzen Leute, die irgendwie klettern oder halt so Amateure wie ich, die irgendwie denken, sie können noch irgendwas retten vor ihrem Trip nach Bosnien-Herzegowina mit einem Enduro-Motorrad, wo wahrscheinlich sehr, sehr viel gekuppelt werden muss. Da bereite ich mich vor, also die Zeit steht an, jetzt August werde ich nochmal Motorrad fahren, im September steht eine längere Ausfahrt bevor, wo es mich irgendwie Richtung Süden treibt, auf jeden Fall die französischen Seealpen, das ist das Ziel. Wenn ich es irgendwie noch packe nach Spanien. Übrigens an der Stelle nochmal Grüße raus an René, der ja auch letzte Folge noch dabei war.
Der schon wieder in Spanien ist, so, ne?
Alter, der ist irgendwie, glaube ich, am ersten Tag morgens um 5 oder so los bei 6 Grad. Und das ist jetzt hier gefühlt jeden Tag 36 Grad oder so. Und er hat dieses eine Fenster gefunden, wo irgendwie 6 Grad noch in Deutschland sind. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt im Juli das irgendwann mal gab. Aber er hat es auf jeden Fall gefunden, dieses Fenster. Und ist von morgens um 5 mit dem Kumpel bis abends irgendwie durchgeballert und ich glaube 1200 Kilometer an einem Stück. Also natürlich Pausen zwischendrin, ne? Aber an einem Tag. Also der ist einfach echt von einer anderen Welt. Der hat ein Sitzfleisch, leckt mich am Arsch. René, keine Ahnung, was, ob du da irgendwie Windeln trägst unter deinem Kombi oder wie du das alles
handhast. Ich wollte sagen, dem wächst wahrscheinlich schon wildes Fleisch am Hintern so, oder? Weil das Ding halt einfach durchgehockt ist. So.
Also ich finde, übrigens in dieser Folge, wir hatten jetzt das, ja gut, das vom René ist jetzt schon ein bisschen hart, aber auch die Beschreibung von den Harley-Fahrenden. Wenn sich unter unseren Zuhörenden jemand befindet, der gerne so irgendwie zeichnet oder illustriert, ihr könnt gerne mal diese ganzen Metaphern hier von uns doch zu Papier bringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da mal irgendwas zugeschickt bekommen. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal ein Bild von irgendwelchen Kindern zugeschickt bekommen, wenn ich mich richtig entsinne, zum Podcast. Hat mich sehr gefreut. Wer unsere Beschreibungen zum Anlass nimmt, da mal was zu zeichnen, sehr, sehr gerne, schickt es uns zu. Das steht bei mir noch bevor und in Vorbereitung wollte ich dann nochmal fahren gehen. Erster Rant vielleicht dahingehend mein Dauerthema Bremse, ne? Ich glaube, ich habe es ja jetzt mehrfach erzählt, Hinterradbremse wurde gewechselt und seither einfach immer wieder Probleme beim Losfahren, dass irgendwie die Bremse nicht richtig arbeitet. So, also auch da
beim Losfahren, dass die Bremse nicht richtig arbeitet?
Heißt ja, also wenn sie quasi kalt ist sozusagen.
Aha.
Das heißt.
Und dann macht sie was?
Ja, pass auf, also dann rolle ich los und dieses Gefühl erstmal, wann der Druckpunkt kommt, ist total unterschiedlich. Und dann fühlt sich das zum Teil ultra metallern an. Also so, ich kann es nicht anders beschreiben. Du ziehst am Bremshebel vorne und dann ist irgendwie sofort wieder so ein Widerstand da, aber es bremst nicht richtig. Und du hast das Gefühl, als wäre die irgendwie so zugeeist, keine Ahnung. Und das Gleiche auch irgendwie auf der Hinterradbremse und als würde da irgendwas blockieren sozusagen. Ne? Und dann lässt du los und bremst nochmal und dann wird es besser irgendwie. Und dann bremst die aber auch ungleich stark. Also sozusagen, du fährst wirklich mal auf dem Parkplatz, hochbeschleunigt, gebremst und wie immer unterschiedliches Ansprechverhalten der Bremsen gehabt. Und die haben ja bei mir die Hinterradscheibe, also die Scheibe hinten gewechselt von der die Bremsscheibe.
Ja.
Weil die unter Verschleiß war. Und dann habe ich ja damals, das war schon im März oder so, das Motorrad abgeholt bei irgendwie 2 Grad und Regen. Und bin da schon beim Rechtsabbiegen auf den Bürgersteig gerollt, als ich hatte so einen Grünpfeil, Fußgänger halt über die Ampel ging, wo ich abbremsen wollte und die Bremse einfach nicht ging. Bin auf den Bürgersteig gerollt, war geil. Dann hatte ich direkt der Werkstatt geschrieben und gesagt, ey, ganz komisches Gefühl, ich muss da nochmal kommen, weil danach ging's wieder. Bin dann nochmal vorsichtig hingerollt und so und dann hat auch irgendwie, also haben 1000 Sachen nicht gestimmt, Luftdruck hat nicht gestimmt, Kette war nicht richtig eingestellt, das Licht war viel zu hoch.
Das hast du ja schon erzählt.
Genau, alles gedönst. Dann ist ja dann noch eine Azubinin oder Mitarbeiterin, was auch immer, kurz beim Motorrad gefahren, hat ja gesagt, ja, es fühlt sich irgendwie komisch an. Könnte der Bremskraftverstärker sein? Und ich sage, das hat keinen Bremskraftverstärker. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht muss man es auch erstmal einbremsen. Habe ich es nochmal mitgenommen, ich hatte auch irgendwie keine Zeit und so. Und dann bin ich ja kaum zum Fahren gekommen und dann auch beim Losfahren zu uns an der Tour wieder das Gleiche. Aber sobald ich dann mehrfach gebremst habe, geht's, dann ist auch kein Problem mehr, ja, also irgendwie, wenn die quasi warm gebremst ist oder was auch immer. Und irgendwie war es trotzdem komisch, Sabrina meinte ja irgendwie potenziell, boah, ich krieg's nicht mehr so richtig hin, ABS-Modulator, Luft drin, irgendwie, was weiß ich habe ja keinen Plan davon. Und irgendwie ging's dann aber an den letzten Kilometern unserer Tour oder wenn ich dann gefahren bin, überhaupt kein Problem. Und so hatte ich das so wieder so ein bisschen vergessen und dann fahre ich los und habe einen Kumpel in Salzburg besucht, in Österreich, und fahr dahin und wir das gleiche Spiel. Links abbiegen in München an der Kreuzung, bremst. Zum Glück hatte ich beide Füße am Boden. Mit denen habe ich dann gebremst, weil sonst wäre ich einfach gnadenlos in die Kreuzung reingerollt. Ging dann aber auch wieder so eingebremst und ich dachte mir schon, was ein Scheiß. Dann habe ich die Tour aber durchgefahren, am nächsten Tag zurück. Und es ging vom Haus direkt so bergab, das ist so auf so einer leichten Anhöhe, auf so eine kleine Serpentine zu und ich schon direkt wieder so ein komisches Gefühl. Ja, in der ersten Serpentine bin ich dann rechts ins Gras gerollt, um dort zum Stehen zu kommen, weil ich halt, weil es nicht ging, ja. Und dann schreibe ich diesem Händler und sage halt, ey, hier funktioniert irgendwie immer noch nicht. Dann kommt irgendwie so eine automatische Antwort oder was weiß ich, so in so einem gebrochenen Deutsch irgendwie super schlecht. Und unter anderem steht halt auch drin, ja, bitte beachten Sie, wenn das Problem nicht zu der Zeit in der Werkstatt aufgefallen ist, dann können wir es nicht reparieren. Ich bin schon so, hä, dann rufe ich den halt an, beschreibe ihm das nochmal. Der wusste natürlich schon nicht mehr, was es ist, ja. Jetzt habe ich ihm das da hingestellt, das Motorrad steht jetzt seit 2,5 Wochen, ich habe dann irgendwann nochmal wieder hingeschrieben, habe gesagt, sag mal, wie sieht's denn da jetzt aus, dann kommt einfach nur die Rückmeldung, ja, also bei uns funktioniert's. Dann habe ich ihm geschrieben, ja, wie habt ihr es denn getestet, weil als ich damals da war, hat der Inhaber, stand einfach da und hat gepumpt, so, ne, um zu schauen, ob halt Luft drin ist irgendwie, aber ist nicht damit gefahren.
Ja.
Und dann habe ich ihn jetzt gefragt, habe gesagt, hey, wie habt ihr denn getestet, keine Rückmeldung. Da habe ich jetzt nochmal gesagt, weil ich habe so eine Auftragsbestätigung bekommen. Quasi, ja, das und das wird gemacht, die Arbeit und so weiter digital zugeschickt bekommen. Ich habe ihm das Motorrad halt auf den Hof gestellt und Schlüssel rein, weil ich dann halt wiederkam, als sie schon zu hatten. Und in diesem Auftrag steht dann halt auch, ja, Aufwand nach Arbeitszeit. Und ja, wenn da jetzt hier irgendwelche Juristen unter euch sind, meldet euch mal gerne, weil ich mir halt denke, so ganz ehrlich, klar, ich habe jetzt irgendwie 1000 Kilometer oder 1500 sogar draufgefahren, seit das war, aber ich habe halt am ersten Tag, nachdem ich das abgeholt habe, dem dokumentiert und geschrieben, ey, hier funktioniert irgendwas nicht. Und ich bin halt mittlerweile so kurz davor, dass ich halt sage, alles klar, dann hole ich es bei dem wieder ab, bring es zu einer BMW-Niederlassung, wenn die mir dann sagen, ja, das stimmt hier nicht und das reparieren, dann stelle ich das dem in Rechnung, weil das kann doch nicht wahr sein, oder? Ganz ehrlich.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde das schon bemerkenswert, dass du mit diesem Ding überhaupt in der Gegend rumfährst. Ne?
Naja, also
ich würde nie. Also es gibt ja so, wenn irgendwas nicht richtig, also es gibt zwei Dinge, die gefühlt so hochgradig kritisch sind. So, ne? Das ist einmal, wenn es nicht richtig bremst und wenn es halt irgendwie unkalkulierbar Gas gibt. So,
ja,
ne?
ja, klar.
Das sind sie, und so wie du das jetzt gerade, also ne, wenn ich halt zweimal in die Kreuzung irgendwo hingerollt wäre oder beinahe, dann boah, das macht mir halt einfach, so beim Zuhören kriege ich einfach so unangenehmes Gefühl. Also A, natürlich auch ein Hass auf die Gesamtsituation so, ne? Aber da kriege ich halt einfach Panik. So,
ja,
ne? Das
total.
Ist halt,
also es geht mir, wow, aber es war damals so, weißt du, ich habe die dann ja wieder abgeholt, dann meinte er, ja, bremst mal ein und so. Und das Ding ist halt, wenn ich die dann ein paar Mal, also der Jörg, der ja mit auch auf der Ausfahrt war, der meinte so, wie sieht denn eine Hinterradbremse aus, weil du halt siehst, dass die richtig Farbe bekommen hat, weil ich die dann auch irgendwann mal richtig heiß gebremst habe, ne? Weil ich dann dachte so, okay, vielleicht musst du sie wirklich einbremsen und wirklich, also 10 Minuten lang immer hochbeschleunigt und dann voll in die Eisen gegangen bin, um das einfach auszuschließen, so, dass es quasi am Einbremsen liegt, so, ne? Aber das ist ja auch schon nicht gesund, wenn das so ausschaut. Aber Fakt ist dann, wenn ich das dann gemacht habe, ja, dann lief die halt auch zuverlässig, überhaupt keine Frage. Was mich einfach nur unfassbar aufregt, also ich fahre jetzt seit 15 Jahren Motorrad. Und der Typ stellt mich halt da, ja, also bei uns passt es, als würde ich mir das einbilden, ja. Und beim allerersten Mal habe ich auch gedacht, okay, vielleicht, keine Ahnung, es war zu Beginn der Saison, vielleicht war ich da auch gerade unaufmerksam, keine Ahnung, war kalt, was auch immer, dann die Bremse nicht eingebremst und so. Aber jetzt, als ich dann halt in Österreich war, war das halt für mich so das Ding, okay, alles klar, das ist immer morgens, wenn die halt kalt ist, also wenn das Motorrad sich nicht bewegt hat, wenn die ganze Bremse kalt ist, keine Ahnung, was es ist. Ich habe auch technisch keinen Plan. Aber ich weiß, dass ein Motorrad so nicht normalerweise bremst, ja? Und dass es nicht normal ist. Und dann muss ich mir von dem Händler da irgendwie anhören, ja, also bei uns bremst normal. Ich denke mir so, ja, wie hast du es denn getestet? Und deswegen, also für mich war das jetzt auch das Ding, wie gesagt, auf der Tour ging es, das war halt so das Ding, ich hatte das dann abgeholt und als wir dann zu der Tour gefahren sind, habe ich es halt auch festgestellt, okay, passt nicht so, dann habe ich sie eingebremst und dann lief es den ganzen Tag und auch die ganze Tour über konnte ich ja souverän bremsen, war dann nicht das Ding.
Ja.
Und dachte, dann hat sich das so ein bisschen behebt, ja.
Behoben, ja.
Aber jetzt ist halt für mich auch der Punkt gekommen. Und das ist aber so belastend, dieses Gefühl, dass der Händler jetzt so tut, als wäre ich einfach zu dumm zum Fahren und sich dann halt auch gar nicht meldet. Und deswegen, wenn da jemand einen Plan hat, wie es aussieht, schreibt uns mal gerne info@gasgeflüster.de, die Domain sollte weiterhin wieder funktionieren. Ob ihr schon mal solche ähnlichen Erfahrungen gemacht habt, was ihr vorschlagt. Ja, ich weiß, der beherzte Gedanke, den auch der Michel gerade gebracht hat, da habt ihr recht, sollte man nicht fahren. Die Information alleine, die hilft mir nicht weiter, das müsst ihr mir nicht schreiben, das weiß ich schon selbst. Ja, also das war so ein bisschen belastend, aber jetzt wollte ich einfach über was Schönes erzählen. Bin dann trotz dessen schön gefahren, hatte die Bremsen wieder sozusagen warm gefahren und dann hat es auch einfach
ultra Bock gemacht. Du bist jetzt auf der Tour nach Salzburg, Österreich.
Genau.
Ja.
Und ich bin über Garmisch-Partenkirchen irgendwie gefahren, aber so, keine Ahnung, Kalimoto hat wieder geregelt und keine Ahnung, 3 Millionen Kurven war echt auch geil, war nicht so viel los. Und fahre dann irgendwie so eine Seitenstraße und kommt irgendwie so, ja, irgendwie gesperrt, Baustelle und so. Ich dachte mir so, ja, das gucke ich mir jetzt mal an. Das war irgendwie, glaube ich, ein Sonntag oder so. Freitag? Ich weiß gar nicht. Kein Plan mehr, welche
Zeit. Ja, du hast so ein paar bisschen Bagger gucken und Raupen.
Völlig, ich habe gedacht, schaust mir einfach mal an. Und dann war tatsächlich die Straße gesperrt. Aber es war halt überhaupt kein Betrieb und auf einmal kommen mir 3 Autos da einfach entgegen. Alle mit so einem Garmisch-Partenkirchener Kennzeichen. Da dachte ich mir, jo, alles klar, Locals, die werden es wissen. Dann wird's gehen. Fahr da durch, kein Problem. Kam komplett durch, dachte mir halt so, wenn ein bisschen Schotter kommt, eins hat mich ja mein Vater immer gelernt mit seiner GS, Schotter ist super, ist ganz toll, das mit der S1000 ja nicht so viel Spaß macht. Genau, sei dahingestellt, aber mach mal. Kam aber nicht, blendend neuer Asphalt, war ganz toll, da durchgefahren. Und dann kam ich nach Österreich und erstmal auch geil, war irgendwie so ein Unfall. Und dann stand da Polizei und
geil.
War nicht geil, aber erstmal kam so ein Feuerwehrauto dann noch hingefahren, aber so ein Q5 oder sowas, der, keine Ahnung, der wahrscheinlich nur das Öl aufgesammelt hat, was weiß ich. Mit Blaulicht vor mir gefahren, aber sowas so entspannt, dass ich dem die ganze Zeit hinten auf der Stoßstange hing und denk mir so, Alter, du hast Blaulicht, gib mal Kelle hier. Und dann habe ich eigentlich schon erwartet, dass der dann an der Unfallstelle zu den Polizisten sagt, hey, zieh den mal raus, das ist ein Assi. Also ich bin fair gefahren, aber der war einfach ultra langsam mit seinem Blaulicht. Ich mir so, Alter, also wenn mein Haus brennt, hoffe ich, dass er eher Michael Schumacher hinten dran sitzt. Und dann bin ich aber zu den Polizisten selbst hingegangen und habe gesagt, ey, hier braucht ihr noch medizinische Hilfe.
Ich möchte mich selber anzeigen, ich habe hier gedrängelt, Idiot,
weil da hat schon das eine Auto sah schon übel aus. Und ich gesagt, hey, braucht medizinische Hilfe? Da hat sich voll gefreut, dass ich gefragt habe. Richtig nett. Und sagte, nee, danke, schöne Fahrt noch so. Ich so, oh, ist klar, gut. Und dann fuhr ich weiter und dann kam auch wieder so ein Schild. Ja, jetzt ist hier bald irgendwie Straße gesperrt, keine Ahnung, bla bla. Oder nur für Anwohner, was weiß ich. Ich mir dachte, ja, schaust du jetzt auch nochmal an. Und dann fuhr ich da irgendwie lang. Vor mir irgendwie dann so ein komischer Fiat, irgendwas voll rumgetrödelt und irgendwie so leicht verblendet da über die Straßen gefahren. Dann habe ich den kurzfristig überholt. War jetzt vielleicht nicht das allersauberste Überholmanöver, muss man mal selbstkritisch sagen. Aber ich habe ihn überholt. Und kurz danach kam dann direkt, ja, jetzt die Straßensperrung und links hier für Anwohner, bla bla bla. Und dann ging das da so einen kleinen asphaltierten Weg rein. Und dann denke ich, ja, fährst du jetzt einfach mal lang, schaust dir mal an, so. Dachte, da ist irgendwie, also okay, wird schon passen, 50, jodel da lang, war mir aber auch gerade gar nicht so sicher, wo ich jetzt hier bin, was da so ist und so und hab gedacht, so ja, dann fährst jetzt auch 50 schön langsam und so, weil da liefen auch Leute lang und nebendran war halt der Ort und ich gehöre zu denen, der wirklich auch nicht provozieren will, wenn dann da irgendwie Anwohner sind und so und da latschen Leute lang, schön.
Und du schon da überhaupt gar nicht langfahren darfst, weil ja eh alles gesperrt ist, nur noch für Anwohner so, ja.
Komm über die Kuppe. Und dann schaue ich direkt in so eine schöne Laserpistole rein. Herrlich, stand da die österreichische Polizei, einmal wieder an den Rand kommen, ja. Und ich denke so, fuck. Und dann denke ich mir so, ah, geil, ich habe aber meinen Fahrzeugschein eingepackt. Den habe ich nie dabei, aber diesmal habe ich ihn eingepackt. Komm da an und dachte mir noch zuerst, ja gut, wollen sie jetzt hier irgendwie. Naja, war halt 30 statt 50. So. Dann durften halt wirklich nur Anwohner da durchfahren und nicht die Touris aus Deutschland. Und dann sagt er einmal, Fahrzeugschein und Führerschein bitte. Ja, mein Führerschein, den hatte ich dann halt nicht dabei. Nur den Fahrzeugschein. Ey, und dann dachte ich schon einfach so, fuck, jetzt bin ich richtig am Arsch so. Aber ich kann ja auch einfach ein super netter Typ sein. Und die waren auch
manchmal
super
nicht, nett, aber es geht anscheinend, ja.
Ey, und dann war ich so nett zu denen. Und die waren auch sowas von freundlich, das habe ich noch nicht erlebt. Dann habe ich denen das geschildert und habe gesagt, hey, keine Ahnung, dann habe ich noch irgendwie versucht, Freunde anzurufen, Schlüssel haben für meine Wohnung, weil er meinte, der braucht halt den Führerschein, so, weil die können in Österreich nicht nachvollziehen, ob ich einen Führerschein habe, weil die können jetzt nicht in Deutschland eine Behörde anrufen und sagen, ja, der brützelt den Führerschein, so, ne, und dann sagt er, ja, okay, wir haben jetzt also drei Sachen, sie sind 50 gefahren, da wo 30 ist, sie sind eine Straße gefahren, die sie gar nicht fahren dürfen und sie fahren ohne Führerschein. Ich so, fuck, ey, es tut mir so leid. Und dann habe ich dem auch gesagt, ah, scheiße. Weil meine erste Reaktion war halt so, shit, wie schnell bin ich denn gefahren? 50, oder? Und er so, ja. Und dann sag ich, ja, passt doch. Und dann, also weil ich wirklich, weil ich wirklich dachte, da war 50, ja. Also wirklich, ich bin Strich 50 gefahren. Und ich glaube, meine Reaktion war einfach so authentisch, dass er halt wirklich mir das auch abgekauft hat, dass ich jetzt nicht vorsätzlich irgendwie zu schnell gefahren bin. Und dann haben wir da geschnackt und so und voll nett und ich dann so, ey, es tut mir voll leid, ich dachte und habe ihm dann auch gesagt, ich muss da und da hin, das wäre doch der einzige Weg und das Navi hat mich dahin geführt und blablabla und habe ihm halt auch deutlich gemacht, okay, es war schon ein bisschen vorsätzlich, aber dass es nicht ganz so vorsätzlich war, wie ich es vielleicht gedacht hätte.
Ja, ey, nachdem wir jetzt ja auch, wir kennen ja die Vorgeschichte so und wir wissen natürlich, dass es sowas vorsätzlich war und ich hoffe, du hast nicht nur erzählt, hey, super cool, ich mache heute diesen Podcast, Gasgeflüster, wenn sie mal irgendwas über Motorrad hören wollen, dann hören sie da doch mal rein, so,
meine Daten,
machen wir nächstes Mal Tour nach Österreich, sind sie eingeladen, so.
Nee, aber der war so nett und sein Kollege auch, und dann habe ich also versucht, meinen Führerschein zu bekommen, weil er meinte, ey, wenn irgendwie jemand bei Ihnen in die Wohnung kommt und das per Videocall einfach zeigt, das wird ihm völlig reichen. Also auch erstmal voll.
Aber was auch eine coole Nummer ist. So,
ja,
ne?
Weil ich meine, wenn du die Allmanns hier irgendwie mal kennst, die dich böse will, also ich will jetzt auch nicht pauschal Polizisten, wir hatten ja den Herrn Fiebig hier,
ja,
auch super entspannt.
Sebastian, ja.
Aber ich habe es oft genug erlebt, dass dann halt kommt, nee, brauchen wir im Original. Ich weiß nicht, ich stand mal bei einer Autovermietung in Konstanz und hatte meinen Führerschein nicht da. Den hatte meine.
Du solltest dir übrigens Gedanken machen über deine Papiere, die du nicht führst, wenn du unterwegs bist. Nur mal so ganz kurz am Rande.
Den hatte meine Freundin dann versehentlich in ihrem Geldbeutel gepackt. Also es war nicht mal mein Verschulden, der war einfach nicht mehr in meinem Geldbeutel. Und dann habe ich das Amt angerufen und gesagt, so, ich stehe hier, ich komme aus Konstanz. Wer schon mal in Konstanz war, der weiß, du kommst da nicht weg. Also du musst entweder, das ist wirklich am Arsch der Welt, öffentliche Verkehrsmittel, völlig zum Arsch. Ich muss nach Norddeutschland, komplett verloren. Und da hat das Amt gesagt, nee, da müssen sie vorbeikommen. Aber das schaffen sie ja heute auch nicht mehr. Und sage ich, ja, also auch wie soll ich vorbeikommen? Ich kriege ja keinen Mietwagen, ich komme ja nicht einfach dahin. Also wäre nicht gegangen. Und der meinte halt, der Polizist, ja, einfach Videocall, das würde ihm schon reichen, das wäre schon cool. Dann habe ich aber einen Kontakt nicht erreicht, der mir da hätte helfen können. Und habe es aber wirklich mehrfach versucht. Und dann sagt er so, okay, also, naja, was machen wir denn jetzt? Also ich glaube ihnen jetzt einfach, dass sie hier einen Führerschein haben. Weil, so. Ich habe ihm auch schon, er meinte schon mal, hatte ich schon meinen Führerschein weg? Dann war ich halt auch offen und ehrlich, habe gesagt, ja, einmal mit 21, er meinte, hier, Saufi, Saufi. Und ich so, nee, nee, dumm gelaufen.
Rasi, rasi.
Zu schnell gewesen und so. Und ich glaube, da war es einfach die Ehrlichkeit und Offenheit und das Miteinander, das mir dann auch echt den Arsch gerettet hat. Und am Ende hat er dann für die 20 km/h drüber und fahren entgegen dieser Straße, wo ich nicht hätte fahren dürfen, musste ich halt in der Summe 55 € zahlen. Und ich habe mich am Ende ehrlich gesagt sogar bedankt bei denen. Ich habe gesagt, ey, ich verstehe es voll, ich finde es völlig nachvollziehbar, dass sie hier Kontrollen machen. Voll korrekt. Es war jetzt hier nicht, ich will hier niemandem irgendwie böse kommen und so, sie machen ihren Job, völlig in Ordnung. Und dann hat er mich sogar am Ende diese Straße langfahren lassen.
Ach was.
Dann meinte er, ja, sie können da jetzt durchfahren. Kein Problem.
Aber was ich jetzt an dieser Stelle mal fragen muss, so, ne? Ja. Du hast jetzt ja gerade erzählt, du bist ja gefühlt 150 Kilometer irgendwelche abgesperrten Straßen gefahren, die man überhaupt gar nicht fahren darf, ja, so, ne? Jetzt, und dann war jetzt, das ja. Also, und gefühlt ist ja diese Straße, die du gefahren bist, so mit den Leuten, ist ja einfach auch nur ein besserer Radweg gewesen, ne? Und im Strich, man durfte auch nur noch 30 fahren. Jetzt frage ich mich, nachdem du ja diese Geschichte erzählt hast und gefühlt, dass ja auch eine Dreiviertelstunde gedauert hat, kam denn überhaupt noch irgendjemand anderes vorbei, ein anderes Fahrzeug, keine Ahnung, oder ein Esel gespannt, um diese Straße zu passieren? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, die österreichischen Polizisten haben sich gedacht, na, müssen wir wieder kontrollieren, aber Bock auf Arbeit haben wir heute auch nicht so richtig. Lass mal da hinstellen, können wir noch einen Almdudler bei trinken so und ein bisschen Sonne genießen. Dann kam mal der Jan ungünstigerweise vorbei und hat die quasi ihrer Urlaubssituation gestört.
Hinter mir kam ja noch der Fiat, dem ich den Arsch gerettet hat, durch mein Überholmanöver. Weil den haben sie natürlich.
Ich dachte, der war vorher schon so langsam.
Ja, der war schon langsam, aber der war dann so dieser klassische, so weißt du, oh, der hat mich überholt, der Assi, dem fahre ich jetzt hinterher so.
Ja, okay.
Und der kam dann an, den haben sie dann halt nicht rausgezogen. Aber sie haben dann, die waren ja zu zweit. Und der zweite Polizist hat in meiner Anwesenheit, während ich da war und vor mich hingesabbelt habe und versucht habe, irgendwie rumzutelefonieren und meinen Führerschein zu bekommen, hat der auch nochmal irgendwie 3 Leute rausgezogen. Und was ich nicht verstehe, einer, das war so ein Cabrio-Fahrer, der wurde dann so richtig patzig und richtig aggro. Und dann, also ich habe einfach nur gemerkt, ey, wie nett die eigentlich waren. Ich könnte mich jetzt voll drüber aufregen, aber ganz ehrlich so, also mit der Geschwindigkeit ist schon bitter, dass da jetzt 30 war. Aber gut, hätte man vielleicht auch sehen können. Ich bin da halt irgendwie abgebogen, noch unter dem einen Ugar gerade überholt. Ich hatte diese Einfahrt auch sauspät erst gesehen. Bin dann da sozusagen schon mit 50 quasi reingeschossen und habe dann einfach dieses 30-Schild offensichtlich nicht gesehen. Ich würde jetzt aber unterstellen, dass es da war und nicht, dass es, also den Fehler halt bei mir suchen, so, ne? Dann fahre ich da halt durch die Straße, wo ich es eigentlich nicht soll. Und dann habe ich keinen Führerschein. So, ich habe überhaupt keinen Grund, mich zu beschweren. Und dieser Typ mit dem Cabrio beispielsweise, der war halt einfach viel zu schnell und pölt dann rum. So von wegen, ob die nichts Besseres zu tun haben. Und ich mir so einfach, bist du eigentlich wirklich mit deinem Cabrio zu oft gegen die Wand gefahren oder was ist los mit dir so? Also völlig daneben. Und also die waren so nett, dass ich am Ende sogar durch die Laserpistole mal gucken durfte und lasern durfte.
Nein!
Doch. Weil ich habe gesagt, ey, wie funktioniert das? Wie geht das? Darf ich mal durchschauen und so? Darf ich einfach mal random jemanden messen? Sagte, ja, klar. Hab ich da gemacht. Das ist so geil. Also es war wirklich, war schon teuer, und, hat wehgetan, aber es waren nette Dudes, dass ich dann durchfahren wollte, war cool und Lektion gelernt, auch mit dem Führerschein und so, ne, war.
Ja, und am Ende des Abends bist du dann halt noch eine Eutrige und ein Radler mit denen trinken gegangen, nachdem sie fertig waren.
Das wäre schön, ja, genau. Wieder getroffen und dann aber nach 3 Bier aufs Motorrad steigen und sagen, war schön mit euch, tschö.
Ja, tschö.
Das wäre geil. Ja, also das war die Geschichte zum Motorradfahren. Jetzt überlege ich gerade, hatte ich da noch eine? Nee, jetzt könnte ich mich, zum Thema Inspektion und so weiter, kurzer Schwank ins vierrädrige Thema. TÜV wurde fällig bei mir im Auto Und es ist erstmal so geil hier in München. Ich könnte kotzen, Alter. Also ich gehöre halt nicht zu denen, die sich für 130 Euro im Monat einen fucking Stellplatz unterm Haus gönnen, weil ich einfach denke, Alter, ich zahle halt nicht irgendwie, keine Ahnung, 1500 Euro im Jahr, einfach nur das Auto steht. Das sehe ich nicht. Sondern bin hier einer der wie soll man sagen, niedrigen Schicht hier in München, die sich für 30 Euro einen Parkausweis kaufen und denen das Auto dann auf der Straße stehen haben. So, und jetzt war
TÜV. Kostet 30 Euro im
Jahr. Das ist unnormal.
30 Euro ja, ja. im Jahr?
Wir reden darüber,
das ist
dass,
ja krass,
die,
das ist ja
dass die Städte autofreier werden sollen und so weiter. Und du kannst dir hier dein Fuhrpark für jeweils 30 Euro im Jahr da hinstellen. Und wenn du aber hier einen Tag parkst, als zugezogen, wie soll man sagen, als Tourist, kostet, glaube ich, das Tagesticket irgendwie 10er oder 15 Euro oder sowas. Das ist total
wild. Ach was, das ist ja krass. Ich war nämlich überrascht, weil jetzt hier in Darmstadt haben sie ja auch in der Straße, in der ich wohne, Parkzone eingeführt, ne? Mhm. Also auch so Anwohnerparken und auch so unter dem Vorwand, naja, wir wollen halt, dass die Auswärtigen halt nicht die Straße blockieren. So, hier steht, also in dem gesamten Viertel parkt niemand, hier wird nicht gearbeitet, ist ein reines Wohnviertel. Mhm. Hier stehen immer nur die Anwohner, ne? Mhm. Und jetzt werden die Anwohner halt zusätzlich zur Kasse gebeten und dann kam halt irgendwann so die erste Information zu den Kosten und dann waren es 10 Euro pro Monat. Na, ich dachte, ja, 10 Euro pro Monat, 120 Euro im Jahr, finde ich ja. Das ist ja eigentlich fair, so, und habe ich jetzt kein Problem damit, ne? Und wenn dann halt noch die Parkuhren aufgestellt werden oder die Automaten und wirklich Leute von außerhalb dann noch 3,50 Euro mit in die Kassen spülen, so, warum nicht, ne? Das ist gut für die Stadt, das ist gut für alle, so. Hoffentlich machen sie was für ein bisschen mit dem Geld. Aber dass es in München einfach nur 30 Euro im Jahr kostet, das ist ja.
Ja, ist wild.
Das ist ja.
Unerklärlich.
Also ein Euro pro Tag wäre so eine 30 Euro pro Monat, hätte ich gedacht, ja, nee, ist München, ist völlig in Ordnung, so.
Gut,
ne?
Aber da immer noch. Es geht halt, also das Spektrum ist halt breit, ne? Wenn du dann überlegst, dass du halt eben einen Stellplatz bei dir mitmietest und der kostet halt, keine Ahnung, 130 Euro. Beziehungsweise ich habe jetzt sogar einen Duplex, den habe ich aber untervermietet. Der kostet halt irgendwie, ich glaube, 80 oder 90 Euro im Monat. Für einen fucking Duplex, Alter.
Das ist halt einfach bitter.
Ja,
das ist
so
richtig
bitter. Und weigere ich mich. So, Auto steht auf jeden Fall draußen. TÜV war ja im April. So.
Gedacht, wäre ja, gewesen.
Ja. Ich gedacht, ja, musst du mal machen. Und dann wollte ich eigentlich wieder zu so einer freien Werkstatt. Die ist hier in der Straße, super coole Leute. Die sind aber irgendwie in Rente gegangen oder nicht mehr da. Und dann dachte ich mir, weiterhin keinen Bock, irgendwie diese ganzen Ketten zu unterstützen und sowas. Ich will den individuellen, netten Service und so. Irgendwie zwei, drei andere angerufen, die sind aber nicht rangegangen. So, und das war für mich wieder so ein Downer, als ich dachte, ja, okay, kümmerst dich irgendwann anders drum. Dann habe ich mich im Juni wieder drum gekümmert, hatte aber irgendwie überhaupt keine Zeit und habe ich es einfach nur recherchiert, kurz im Internet. Und dann konntest du bei Pitstop einfach vorher das alles eingeben, Termin und so weiter, was du machen willst, gegen dann relativ kurzfristig, musst aber auch in Vorkasse zahlen. Irgendwie 550 Euro oder so sollte der Spaß kosten. Inspektion plus TÜV.
Mhm.
So. Dann bringe ich das Auto dahin. Und dann halt wieder, wen wundert in solchen Läden, ne? So Abfertigung. Ja, zack, 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 bla, 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 hier, bla, bla, unterschreiben, zack, 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 zack. So, dann ruft er mich 3 Stunden später an. Ja, also hier geht nicht mit TÜV und so weiter. Da ist ein Fehler im Fehlerspeicher, den kann er nicht löschen. Da muss er erstmal zu Audi fahren. Mit einem Fehler im Fehlerspeicher kriegt er keinen TÜV. Dann Öl am Stoßdämpfer, dann Querlenker irgendwas, dann die Reifen völlig runter. Ja, da hat er recht, die Reifen waren wirklich ziemlich runter. Hätte mir auch vorher auffallen können. Ja.
Ist ja nicht so, dass du mal in diesem Metier gearbeitet hättest.
Ja, dann Hinterradbremse durch, was weiß ich. Dann kommt er irgendwie, ja, kostet 2800 Euro, das alles zu machen, kann er machen. Und ich war so, hä? What? Nee, ich komm mal rum. Dann bin ich da hingekommen, weil ich auch die Hälfte irgendwie nicht verstanden
habe. Ich mach das selber.
Ah, dann meinte er noch so, ja, der Reifen ungleichmäßig abgefahren, muss man unbedingt Spur vermessen. So, dann haut er mir da so ein Angebot aus und dann steht da auch irgendwie so Sachen drauf wie Spur vermessen pro Achse 80 Euro. Da ich mir so irgendwie, also irgendwie kommt mir das alles spanisch vor. Dann habe ich gesagt, wegen dem Fehlerspeicher, ich habe vor 3 Jahren eine neue Kühlmittelpumpe verbauen lassen. Irgendwie hatte das damit was zu tun. Und dann hatte ich nochmal in die Rechnung geschaut und habe gesagt, ja, ich gehe da nochmal zu der Werkstatt, wo ich das habe verbauen lassen und konsultiere die, was es mit dem Fehlerspeicher auf sich hatte. Und dann sage ich, was sind denn hier jetzt an Kosten angefallen? Sagt er, ja, nichts, das wird dann erst berechnet, wenn wir es irgendwie machen. Ich so, ja gut, alles klar. Dann fährt sich zu dieser anderen Werkstatt, das war wieder so eine private, bin ich einfach auf den Hof gefahren so. Der schaut sich das so an und meint so, ja, also den Fehlerspeicher, den kann er einfach löschen, ist überhaupt kein Thema.
Ja, jetzt, also der von der privaten Werkstatt,
genau,
zu der
so,
du dann gefahren bist.
Ist kein Thema. Dann schaut er sich die Reifen an, sagt, ja, brauchst du neue Reifen, aber die musst du nicht die Achse vermessen. Und das war erstmal so Status quo, ne? Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, klingt schon einfach viel vertrauenswürdiger in der Summe so. Gehst du dahin. Dann erstmal die Scheiße mit Pitstop. Dann rufe ich da an der Zentrale und sage, hey, hier sind keine Kosten irgendwie entstanden laut dem Typen. Ich möchte gerne die 550 Euro oder 610 Euro waren es sogar so, zurückhaben. Klar, ich hatte gebucht so einen Vorabcheck für 10 Euro, ob der über den TÜV geht, ne? Die ich gesagt, alles klar, bezahle ich so.
Abbuchen, kein Problem.
Kein Ding. Dann sagt sie, ja, sie kümmert sich darum, sie muss nochmal mit der Filiale da telefonieren, meldet sich. Dann kriege ich eine Mail, ja, wir freuen uns, Ihnen von den 610 Euro 550 zurücküberweisen zu können. Ich so, hä? Dann rufe ich da wieder an, sag, was ist da los? Ja, wieso? Dann sage ich, naja, 10 Euro hat dieser Check gekostet, wieso sind 60 Euro weniger? Ja, also der hat ja das Motorsteuergerät ausgelesen, das waren 30 Euro, na, hat er einen Sicherheitscheck für 30 Euro gemacht. Dann sage ich, okay, wo steht denn hier was von Sicherheitscheck? Ja, den hat er gemacht. Dann sage ich, ja, aber das habe ich ja nicht beauftragt. So, ich habe 10 Euro Vorabcheck gemacht und wenn er mir sagt, da läuft Öl aus dem Stoßdämpfer raus, dann ist es für mich dieser Vorabcheck. So. Und dann, also, an dem Tag lief einiges richtig scheiße.
Schief.
Die nächste Story zu meiner Garage kann ich gleich noch erzählen. Also ich hatte echt
Putin. Ja, aber Achtung, wie ging das denn weiter? Musstest du dann die 60 Euro bezahlen? Nee, oder?
Ich bin dann kurz mal eskaliert am Telefon. So nett ich zu dem Polizisten war, so war ich dann andersrum.
So arschig warst du zur Katrin am Telefon.
Ja, ich habe dann halt irgendwann einfach nur gesagt, so ganz ehrlich, ich habe das beauftragt, hier gibt's jetzt keine Diskussion. Ich möchte jetzt alles wieder haben, bis auf diese 10 Euro und wenn es nicht passiert, dann haben wir ein richtiges Problem. Ja, das muss ich nochmal checken mit dieser Filiale. Dann sage ich, checken Sie das gerne. Ich erwarte bis morgen früh die schriftliche Bestätigung, dass ich hier den vollen Betrag minus 10 Euro bekomme. Geil war dann, am nächsten Tag kommt eine Mail. Wir freuen uns, Ihnen den kompletten Betrag erstatten zu können. Das war ganz geil. Naja, und letztendlich war er dann da in dieser anderen Werkstatt das Auto und stellt sich raus, ja, Stoßdämpfer leckt überhaupt nicht. Querlenker ist auch völlig okay. Mein Appell also an euch, die das nicht wussten, scheißt auf solche Pitstops und was weiß ich, geht zu netten Leuten, die vielleicht einen höheren Stundenlohn haben, wie auch immer, es sind halt auch nicht diese Ketten, keine Ahnung, aber da zahle ich jetzt statt 2.800 Euro 2.100 Euro, klar, da wird jetzt nicht die Spur vermessen, anderer Trip übrigens am Rande, bei Reifen.com hatte ich mal geschaut, da kannst du ja auch die Reifen montieren lassen und sowas, die bieten auch Achsvermessung an, für beide Achsen 30 Euro.
Schöne Randnotiz, muss ich sagen, kann man sich merken. Jetzt meine Frage aber, nachdem jetzt ja doch alles nur halb so schlimm war, wofür zahlst du dann die 2.100 Euro statt die 2.800?
Ja, komplett reifenneu. Inspektion.
Ja, so ein Ferrari, da brauchst du halt einfach richtige Schlappen. So.
Alter, die Reifen waren teuer.
Das kostet halt einfach.
Ja, ich habe halt so Allwetterreifen gedöns, weil ich habe nur Einsatzfelgen, ist ein Quattro, im Winter bin ich damit bisher überall immer hochgekommen. Jetzt kommen ja wieder diese Reifenfetischisten, blablabla. Ich bin nicht performanceorientiert mit dem Auto unterwegs. Trotzdem habe ich Gescheite gekauft, gute Contis, aber das alles mit Montage und so weiter hat allein 800 Tacken gekostet. Natürlich kriegst du die im Netz irgendwie günstiger, keine Ahnung, aber dann brauchte ich hinten tatsächlich
noch. Ja, aber zwei, also bist du immer noch, ne? Also
ja, TÜV, konnte noch.
TÜV, das kostet 150 oder was?
Ich bin ja noch dabei,
die Inspektion 500, Michel. Das sind immer noch 600 Euro Unterschied. Ich verstehe es nicht,
Hinterradbremsen neu.
Ah, okay.
Die noch.
Scheiben und Belege wahrscheinlich dann.
Ja, genau.
Ah, okay.
Die kosten halt viel Geld. Bitte. Und was ich aber eigentlich erzählen wollte, deswegen habe ich das erzählt mit draußen stehen und so weiter, ne? Also April das Ding, dann hatte ich Ende Juni den Termin gemacht für TÜV und all den Scheiß, ja? Geh am 1. Juli zu meinem Auto, abends um 18 Uhr, ist ein Knöllchen. Ich denke mir so, wie ist das denn ein Knöllchen? Ich habe extra geschaut, hier ist Anwohnerparkausweis, alles da, kann da hin. Hat doch direkt
aber die
am
gucken
1.
Halt
Juli,
auch auf das Ding.
Alter, direkt Verwarnung, weil hier TÜV abgelaufen ist. Und da war wahrscheinlich irgendwie Frist, keine Ahnung. Da denke ich mir so ganz ehrlich.
Drei Monate, ja.
Ja, ihr fucking scheiß Ordnungstypen da. Da hat sich doch jemand einen Wecker gestellt oder so einen Reminder gemacht. Der ist am Tag davor oder so irgendwann. Ah, du, 1. Juli ist soweit, den schreibe ich mir auf. Das Erste, was ich mache, so, an einem Samstag, Alter. Der 1. Juli war ein Samstag. Latscht er direkt zu meinem Auto, oh, 15 Euro, haben oder nicht haben, zack, gib her den Scheiß. Ich habe gedacht, die haben doch wirklich einfach nichts mehr zu tun, oder? Und weißt du, die
naja, man muss ja dazu sagen, ne, du hattest ja jede Menge Kulanzzeit, ne?
Boah.
Und dann war es halt einfach soweit, ne? Also wenn du jetzt gesagt hättest, ne, ich glaube, also die ersten 4 Wochen sind sowieso Dings und man kann, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, nach den ersten 4 Wochen oder spätestens nach 2 Monaten, so, ist das tatsächlich Kostenfaktor. Nagel mich nicht genau fest. Also, du hast ja, und man muss natürlich dazu überlegen, die sind ja da zigmal dran vorbeigelaufen, so, ne? Hm. Also die kontrollieren das ja logischerweise mit.
Ja, ne? Aber wer hat den Wirt gegeben, ne? Also die Leute, die sich für 180 Euro, 130 Euro, 120, was auch immer, einen Stellplatz unterm Haus mieten können, ja, die entgehen ja sowas einfach, weil da kommt ja das Ordnungsamt nicht vorbei. Aber den armen Leuten.
Die werden hier wahrscheinlich sich auch leisten können, direkt, wenn das, die haben wahrscheinlich einen Wartungsvertrag in ihrer Marktwerkstatt, so, ne? Und dann kriegen die halt eine E-Mail, ne? Und dann sagt die, Mensch, ihr TÜV ist übrigens abgelaufen, bringen Sie uns doch Ihr Auto vorbei, kriegen Sie auch eine Tasse Espresso.
Aber den kleinen Mann so, ne? Wie mir, dem kommt das Ordnungsamt auch noch auf die Pelle. Naja, also das war die Motorradsache. Und jetzt könnte ich noch eine andere Anekdote erzählen. Die ist auch eher negativ behaftet. Willst du die noch
hören? Also ich muss sagen, also wir haben die Stunde voll und es war sehr viel Negatives heute. Ich möchte auch nicht, dass unsere erste Folge nach der Sommerpause
zu Ende geht. Es ist so viel passiert. Es ist unglaublich.
Das ist ja auch eine
Ordnung. Ja, dann aber was Positives.
Sie muss natürlich sie muss mit was Positivem zu Ende gehen, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage.
Habe ich nichts.
Welche positive Motorradgeschichte kannst du hier? Ich kann was Positives erzählen tatsächlich. Denn wenn wir unsere nächste Aufnahme machen, werde ich etwas ganz Besonderes erzählen können. Und zwar bin ich jetzt die nächsten Tage nämlich bei Horex. Sagt ihr Horex was?
Ja, die Edelbikes, oder? Sind sie in den kleinen Stückzahlen? Tatsächlich war ich mal mit dem Geschäftsführer im Gespräch für eine Anstellung. Aber ich muss sagen, die sitzen hier, wie heißt denn das noch?
Landsberg am Lech.
Landsberg am Lech. Und ich hatte keinen Bock umzuziehen und das ist dann von München jeden Tag mit Rush-Hour bist du bestimmt 30 bis 60 Minuten unterwegs, bis du da bist. Und da hatte ich dann keinen Bock drauf. Aber ja, alter, ehrwürdiger Schuppen, der glaube ich, das ist so, wenn BMW so die Rolex ist, dann ist Horex so die Sinn-Spezialuhr, wenn man so will. Ein Motorradhersteller für Kenner. Edelmotorräder, ich glaube, die fangen auch irgendwie bei 35.000 Euro oder sowas an, die Mopeds. Glaube ich, um den
Dreh. Ich muss tatsächlich sagen, ich kenne mich da
kleine Stückzahl
nicht, aus, weil das sehr, sehr exklusiv ist und das ist ja tatsächlich mehr oder minder als Marke nur noch das Hobby von dem Gründer von 3C Carbon.
Ja, genau.
Der im großen Stil hochspezialisierte Carbon-Teile für Formel 1 und Co. und so baut, ne? Und die haben jetzt tatsächlich einen Horex-Klassiker, die Horex Regina, neu aufgelegt, unter anderem mit Carbonrahmen. Also ich bin super gespannt. Also ein Retro-Bike sozusagen, ne? Also klassische Optik, aber modernste Technik. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie das Modell aussieht und grundsätzlich, was da so bei Horex so los ist. Da bin ich jetzt die nächsten zwei Tage. Freue mich tatsächlich dann schon drauf, in der nächsten Ausgabe von meinen Horex-Erfahrungen zu erzählen. Denn ich bin noch nie eine gefahren, du wahrscheinlich auch nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich überhaupt mal eine auf einer Messe gesehen habe. Aber auch die Messestände sind immer riesig, aber gefühlt stehen zwei Modelle da und ansonsten nur roter Teppich, so, ne? Und Leute, die irgendwie Prosecco trinken, gefühlt. Oder Champagner in dem Fall wahrscheinlich eher. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt.
Ja, jetzt ist natürlich der Downer, dass du noch nicht gesagt hast, dass du nach München kommst und wir hier ein Bierchen trinken. Ich bin entsetzt und schockiert. Nichtsdestotrotz war es ein schönes Highlight, ein guter Ausblick auf die nächste Folge, der Lust macht auf mehr. Und was wir noch ganz vergessen haben ist, das haben wir in der letzten Folge angekündigt, das fiel mir noch ein und dann aber halt nicht in die Realität umgesetzt, klassischer Gasgeflüster. Wir haben Merch mittlerweile und du wolltest eigentlich ein Posting dazu auf Instagram raushauen für unsere Schlüsselanhänger und Aufkleber. Die möchte ich an der Stelle nochmal erwähnt wissen. Wer uns das Ende der Sommerpause dahingehend versüßen will, dass wir die Kosten, die wir dafür hatten, wieder ein bisschen reinbekommen, der kann uns gerne kontaktieren, entweder auf den Social Media oder unter info@gasgeflüster.de. Auf Social Media wirst du jetzt hoffentlich ein Bild veröffentlichen, Michel?
Das werde ich auf jeden Fall tun. Der Punkt ist tatsächlich der, dass wir das nicht vergessen haben. Das hatte ich dir auch schon erzählt, das hast du vielleicht vergessen.
Richtig.
Sondern ich das bewusst nicht gemacht habe, weil ich ja der Merch bei mir ist. Und wenn jetzt Leute darauf reagiert hätten, ich 4 Wochen nicht da war und nicht mal Internet hatte, das hatte ich ja vorhin erzählt, so, ne, wollten wir natürlich euch und die Interessenten nicht warten lassen. Das heißt, das rollen wir jetzt aber aus und dann kriegt ihr ein Bildchen vom coolen Schlüsselanhänger und auch Informationen dazu, wie ihr das Zeug von uns bekommt und was der Spaß tatsächlich auch kosten soll. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem einfach schon mal via Instagram, via Facebook und via E-Mail Interesse bekunden und dann können wir das schon mal, schickt uns eure Adressen und einfach schickt uns Geld. So, ne? Ja. Am Ende des Tages wollen wir einfach auch nur eure Kohle.
Ja.
Nein, wollen wir natürlich nicht, aber schickt uns gerne Info, wenn ihr da interessiert seid. Die sind nämlich tatsächlich noch streng limitiert. Also erste Auflage, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir? 25 Stück? 25 Stück.
Die sind teuer, aber high quality. Ich wollte es zuerst aufdrucken lassen. Das sind so
Filzdinger. Made in Germany.
Und dann hat der Michel gesagt, aufdrucken. So einen Scheiß machen wir auf gar keinen Fall. Das wird schön draufgestickt. Also es ist so ein schöner Fließ-Schlüsselanhänger, der euch das Motorrad nicht zerkratzt, mit eingestickt Gasgeflüster. Dem besten Motorrad-Podcast dieser Welt. Auch wenn die Amis den offensichtlich noch nicht hören und keine Gruppenfahrten können. Genauso machen wir es, schreibt uns, wir sind übrigens nicht mehr auf Twitter, Michael, wollte ich noch sagen, ich habe den Twitter-Account gelöscht, es heißt ja mittlerweile auch X, glaube ich, aber zum einen waren wir da eh nicht mehr aktiv und zum anderen, alles drumherum hat mich so abgeturnt, dass ich gesagt habe, ich delete den.
Was? Also ich sag ja, ne, ich war 4 Wochen offline gefühlt, ne, und ich habe einfach, seit wann ist Twitter X?
Ja, Elon Musk hat das jetzt, also das schon früher umbenannt. Es heißt, glaube ich, gerade noch Twitter, aber geh mal drauf, dieser Vogel ist weg. Es ist jetzt durch ein X ersetzt worden. Und dieses X war wohl irgendwie auch die Firma hinter PayPal zu Beginn. Mal sehen, ob er damit auch nochmal am Ende des Tages irgendwie Geld verdient oder dieses neue X einfach nur noch eine Geldverbrennungsanlage ist. Ich wünsche ihm Letzteres.
Weil du den Vogel empfohlen hast, ne? Und wir ja, nachdem die Sendung gelaufen ist, erst 2 Wochen später wieder da sind, gibt's von mir noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Und zwar, den Vogel abgeschossen ist der Podcast zur Übernahme durch Elon Musk von Twitter. Und ist, glaube ich, 4 oder 5 Teile lang, immer so knappe halbe Stunde. Wirklich super unterhaltsam, basiert auf Büchern, die eben im Rahmen dieser Übernahmeschlacht geschrieben wurden. Den Vogel abgeschossen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, ist eine Wondery-Produktion, ausgelagert aus Kampf der Unternehmen. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich fand's mega spannend. Und da kam mir das mit dem Ex, glaube ich, schon mal irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das kommt da schon mal vor. Aber ich hatte es natürlich bei so viel Bier im Urlaub einfach vergessen und verdrängt. Ja, so, jetzt noch ein Tipp von mir. Und damit bin ich raus.
Das war's. Ich auch. Hat mich gefreut, Michel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.